Dass einzelne Gewalt ausüben bei so einer Demonstration lässt sich meistens nicht vermeiden. Aber wir haben viele Bilder heute über Tag gesehen, auch jetzt noch. Da war nirgendwo ein großer schwarzer Block von professionellen Kriminellen, wie man sie auch von den Mai-Demonstrationen in Berlin oder Ähnliches kennt. Da sind Anzugträger, da sind Senioren, da sind Familien, da sind Kinder.
Ja, vor allem Letzteres. Wissen Sie, wenn Kinder in die vorderste Linie gebracht werden von ihren Müttern, von ihren Vätern, wenn sie instrumentalisiert werden, wenn sich Mütter mit den Kindern der Polizei in den Weg stellen, dann müssen sie eben auch mit einfacher körperlicher Gewalt, nämlich weggetragen
reden
werden.
Reden Sie denn jetzt über das schwäbische Bürgertum? Das klingt, als würden Sie aus dem Krieg berichten.
Nein, also Gottlob haben wir hier keine kriegsähnlichen Zustände.
Ministerpräsident Marpus verteidigte das Vorgehen.
Wer auf Arbeiter oder Polizeibeamte Flaschen wirft, selbst mit Pfeffersprays sprüht und sich nicht an die Anweisungen der Polizeibeamten hält, handelt rechtswidrig. Auf solche Situationen mussten die Beamten reagieren.
Die Auseinandersetzungen um Stuttgart 21 sind am Morgen das Thema in der Hauptstadt. Union und FDP sind für das Projekt. Eine Debatte zu den Ausschreitungen der vergangenen Nacht lehnten sie heute als politisch schädlich ab.
Wir werden alles tun, dass das Demonstrationsrecht geschützt wird, auch im Zusammenhang mit Stuttgart 21. Aber wir werden uns auch dafür einsetzen, dass die rechtsstaatlichen Verfahren respektiert werden und dass das staatliche Gewaltmonopol durchgesetzt wird.
Frau Künast, ich will jetzt gern die Diskussion wieder etwas herunterholen. Sie waren ja jetzt sehr laut. Meine Heimatstadt Stuttgart macht Schlagzeilen, die sich keiner wünscht. Es gab in Stuttgart Szenen, die sich nicht wiederholen dürfen. Unsere Polizei, meine Damen und Herren, leistet gute und wichtige Arbeit. Aber Bilder können auch machtvoll sein und vor allen Dingen auch eine manipulierende Wirkung entfalten. Wer das Bild dieses älteren Mannes gesehen hat, der mit blutenden Augen weggeführt wurde, anschließend denselben Mann sieht, wie er sich offenbar absichtlich mit nackter Brust und ausgebreiteten Armen vor den Wasserwerfer stellt und nun liest, er habe andere schützen wollen, der lernt eines, nämlich auf eine saubere Aufarbeitung der Ereignisse zu warten. Ärger, Wut und vor allem Hass machen blind und sind schlechte Ratgeber.
Komport Nummer 230, Stuttgart 21. Hallo und herzlich willkommen zum 230. Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 8. Oktober 2010, aufgenommen habe.
It is 12:41.
Ja. So, und um jetzt euch genau zu erzählen, wen ich in welcher Reihenfolge im Intro versteckt habe, muss ich doch gleich ins Outline reingucken. Da hätten wir... erstmal das heute Journal vom 30. Innenminister Rech, der da unbewiesene Behauptungen oder man könnte auch sagen Lügen verbreitet hat. Danach Tagesschau vom 1.10. Mappus lügt und MdB Altmaier rudert. Und dann aus dem Bundestag vom 6.10. Karin Mark dreht ab. Und sie hat übrigens Polizei und Wasserwerfer vergessen, die übrigens auch blind machen und das noch deutlich mehr als der Quatsch, den sie da aufgezählt hat. So. Da konnte ich mich richtig schön drüber aufregen. Und genau das kommt dann nämlich auch in den Podcast, nämlich im ersten Teil im Wesentlichen vor. Und dafür gibt es dann die restlichen Politikmeldungen im zweiten Teil. Und im dritten Teil dann wieder die gewohnte Mischung aus Technikmeldungen mit Mafia und Co. LHC mit, was waren es jetzt doch gleich, über Nacht 248 Bunches, wird dann allerdings nicht weiter erwähnt. Und welche Teilfolge euch jetzt gerade in die Ohren tut, das ist... Teil 2 Politik, die große gemischte Ecke mit Zensurmeldungen, Meldungen aus und um die Regierung, Terrormeldungen, ne, wir haben ja wieder mal in Angst zu leben, zwei Meldungen rund um Israel, zwei Meldungen rund um die Kirche und mehr. Angeblich partly sunniger, cool greetings bei 12 Grad, die sich wie 13 oder 10 anfühlen. Wind macht 15 bis 26 km/h aus dem East. Das kommt sogar hin. Und irgendwo hier sind auch Leute mit Motorsägen unterwegs. Ich habe die schon gehört. So, da bin ich wieder. Miet. Da muss ich nachgucken, wo Miet. Miet erstmal eine Meldung, die schon irgendwie in die Kategorie absurd fällt. Weil nämlich, wenn man sich so überlegt, die Grünen. Wie würden die Grünen sich jetzt wohl zur Atomlaufzeitverlängerung stellen, wenn man sie dann fragt? Da würde man jetzt so irgendwie ganz naiv meinen, natürlich dagegen. Ja, würde man ganz naiv meinen. Nun kann man das dummerweise allerdings auch live und in Farbe und in Aktion erleben. Nämlich hier in Hamburg haben wir eine schwarz-grüne Regierung. Und hier wurden die Grünen gefragt und haben der Verlängerung der AKW-Laufzeiten zugestimmt. Nämlich in der Bürgerschaft. Da gab es einen Antrag, den SPD und Linke gestellt haben, der gegen die Atomlaufzeitverlängerung war. Und diesem Antrag haben die Grünen nicht zugestimmt. Die haben also implizit für die Atomlaufzeitverlängerung gestimmt. Ne, so viel zu der Frage, die sich ja durchaus aufdrängen durfte, wenn die in NRW sagen, sie dürfen den Kindernet-Staatsvertrag nicht ablehnen, wegen weil man müsse ja das Kontinuitätsgebote beachten, was irgendwie nur bei denen gibt. Da sind die jetzt auch der Meinung, ja Mensch, also wenn es ihr uns fragt, dann sind wir eigentlich auch für die Verlängerung der Atomlaufzeiten. Hä? Was? Wie? Wo? Hä? Habe ich irgendwie was verpasst? Ja, sind die Grünen jetzt auch für Atomkraft? Ja? Schön. Irgendwie kann ich mich da noch dumpf entsinnen, dass Atomkraft und vor allen Dingen das Gegen-Atomkraftsein einer der Gründungspfeiler dieser Partei waren. Aber hey, ganz offensichtlich ist das nie mehr wichtig. Ne, schon gar nicht, wenn irgendwie die Regierung total absurde Geschichten veranstaltet, um die Atomlaufzeiten zu verlängern. Na, von daher, ja. Die Opposition wollte den Senat dazu bringen, zusammen mit anderen Bundesländern gegen die AKW-Laufzeitverlängerungen zu klagen. SPD-Fraktionschef Michael Neumann forderte die Grünen auf, sich treu zu bleiben und dafür zu stimmen. Aber den Grünen war der Erhalt der Koalition mit der CDU offenbar wichtiger. Und so wiegelte GAL-Fraktionschef Jens Kersten ab. Der damalige Umweltminister Jürgen Trittin musste an den Rande des Koalitionsbruchs gehen, um die SPD dazu zu bringen, einen Atomausstieg zuzustimmen. Das ist auch die Wahrheit. Und gab es eine zweimalige Abstimmung, einen lauten Streit in der Bürgerschaft und Hamburg klagt nicht gegen die AKW-Laufzeitenverlängerung. Aha, schön. Ich würde sagen, so ganz spontan, billig zusammengefasst, die Grünen haben es geschafft, ihren eigenen Gründungsmythos zu ignorieren. Schön. Wofür standen die doch gleich jetzt noch? Aha. Die haben einen Krieg mitgemacht in der Bundesregierung. Sie sind jetzt nicht gegen die AKW-Laufzeitverlängerung, zumindest nicht, wenn sie ernsthaft auch tatsächlich mit einem ja, wir sind gegen die Verlängerung was erreichen könnten. Nö, ach, die sind immer nur, wenn sie in der Opposition sind, gegen alles Mögliche. Ja, dann kommen mir irgendwie von diversen Parteien bekannt vor. Also die einzige Partei, bei der man jetzt in letzter Zeit das noch nicht ausprobieren konnte, das sind die Schwarzen. Aber da wird es ja hoffentlich in 3 Jahren nach der nächsten Bundestagswahl dann interessante Dinge zu beobachten geben.
Morgen.
Nee, klar, ich habe nur ein Aufnahmegerät in der Hand. Quatscht mich doch einfach alle an. So, also ja, dann hätten wir in Berlin einen freier Pranger. Die rot-rote Regierung da, die will oder die Bezirksverordnetenversammlung, so rum, Tempelhof-Schöneberg, hat das zuständige Bezirksamt beauftragt, die Legalität eines Online-Prangers für dort aktive Freier zu prüfen. Geplant ist, Autokennzeichen bzw. Bilder der Freier auf einer Internetplattform zu veröffentlichen. Der Beschluss wurde mit den Stimmen von CDU und SPD am Mittwochabend angenommen. Die Grünen hat nicht für das Vorhaben gestimmt. Die aus ihren Reihen kommende Sozialstadträtin des Bezirks sprach von einem absoluten Blödsinn. Mit derart plakativen Aktionen sei das Problem nicht in den Griff zu bekommen. Sehr erstaunt reagierte auch der Berliner Landesdatenschutzbeauftragte Alexander Dix auf den Vorschlag. Eine Sprecherin der Behörde erklärte, dass man die Idee auf den ersten Blick für unzulässig halte und sich einschalten werde, falls das Bezirksamt nicht von sich aus den Expertenrat einhole. Ja, schön. Okay, nicht die rot-rote Regierung da. Aber hey, die SPD und die CDU. Ja Mensch, passt doch auch mal wieder wie Arsch in den Eimer, mitten rein. Mit Schwung, kann man da gleich kleben bleiben. So, dann habe ich mir hier mal Zensurmeldungen aufgeschrieben. Der US-Senat hat jetzt die Beratung des geplanten Combating Online Infringement and Counterfeits Act auf die Zeit nach der nach den Kongresswahlen Anfang November verschoben. Na, das ist die Geschichte, wo in USA die Zensureinführung nicht mal mehr mit irgendwelchen bösen Verbrechen begründet wurde, sondern gleich mit der Content-Mafia. Und jetzt haben sie beschlossen, dass sie mit diesem Gesetz sich erst nach den Kongresswahlen weiter beschäftigen wollen. Na, weil das kommt halt nicht so töfte, wenn man irgendwie vor den Kongresswahlen schon sagt, man ist für eine Zensur. Weil dann so Leute, die gegen eine Zensur sind, einen vielleicht nicht mehr wählen wollen könnten. Da kann man ja dann lieber warten, bis die Wahl gerade vorbei ist, um dann alle Wahlversprecher aus dem Fenster zu treten. Klingt das so oder kommt das wo von her? Könnte natürlich auch das Belfi da hinten sein. Ja, so, habe ich bei Heise gefunden. Gestern habe ich mir dann auch reingeschrieben, gab es gestern Abend eine Fernsehsendung mit Stepp Hanje, Freifrau von und zu Blafasel, guten Zwerg. Tatort Internet, tu doch was, um unsere Kinder zu retten, oder so ähnlich, Ausrufezeichen 1112, wo es darum ging, der herzallerliebste Verein Innocence in Danger, den ich immer gerne Adlige in Danger nenne, weil da irgendwie putzigerweise nur Leute mit Adelstiteln von bekannt sind. Die wollen das Grooming, also das Ansprechen von Kindern, über das Internet verboten werden soll, weil und um das irgendwie durchsetzen zu können, haben sie dann also bei RTL 2, dem Qualitätssender, bekannt und berühmt für Qualitätssendungen, gezeigt, dass sie sich als, also da Leute hinsetzen, die sich als Kinder verstellen in irgendwelchen Chats, die dann da irgendwelche angeblich Erwachsenen irgendwohin einladen und da sind sie dann mit Kameras aufgelaufen und haben den Leuten Kamera und Mikro vors Gesicht gehalten und also ja, Qualitätsjournalismus betrieben. Ja, und da hat also auch Stepp Hanje von und zu Blafasel Guttenzwerg ihre Fresse hingehalten und Julia von Weiler, Chefin von Adlige in Danger. Ja, also hohes Qualitätsfernsehen. Na, Tatort Internet. Guttis Frau zeigt, wie Kinder mit Modems vergewaltigt werden. Oder so. Na, also, wenn man schon keinen Trilliardenmarkt mit Kinderpornobildern haben kann, dann muss man doch wenigstens damit Geld verdienen, dass man sich daran aufgeilt, dass es Leute gibt, die sich an Kindern aufgeilen. Ja, schön. Und wozu soll das jetzt gut sein? Na, also wenn ihr auch nur irgendwo ein einziges bisschen Material zeigt, was als kinderpornografisch gelten kann, dann erwarte ich aber, dass bei euch der Fernsehsender eingerannt wird. Und da irgendwie alles, was aussieht wie Equipment, mitgenommen wird. Also was da noch übrig bleiben darf, sind irgendwelche Tische und Stühle. So, dann gibt's die Regier. Das Defizit sinkt nämlich schneller, Defizitabbau schneller als erwartet. Deutschland kommt beim Abbau des Staatsdefizits, dank des überraschend starken Wirtschaftsaufschwungs, schneller voran als erwartet. Für dieses Jahr rechnet das Bundesfinanzministerium mit einem Defizit von 4,0% des Bruttoinlandsprodukts. Zuletzt waren für 2010 mit einer gesamtstaatlichen Defizitquote von rund 4,5% der Wirtschaftsleistung gerechnet worden. Der gesamte Schuldenberg Deutschlands wird auf mehr als 1,88 Billionen Euro wachsen, geht aus einer Übersicht des Ministeriums für die EU. Kommission zu den Defiziten und zum Schuldenstand hervor. Frage ich mich, wo bleibt denn die FDP? Das wäre doch mal wieder eine Gelegenheit, nach Steuersenken zu brüllen. Guido! Guido, aufwachen! Es ist doch eine Gelegenheit, die kann man sich doch nicht entgehen lassen. Oder ist denen auch aufgefallen, dass es absurd ist, bei jeder Gelegenheit nach Steuersenkungen zu faseln? Ist jedenfalls eine Meldung vom letzten Freitag. Dann will die christlich zensierende Union jetzt die Vorratsdatenspeicherung durchpauken. Die CDU will die FDP mit einer öffentlichen Kampagne schnell zu einem neuen Gesetz für die umstrittene Speicherung von Kommunikationsverbindungsdaten bewegen, schreibt Heise. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel in einer kommenden Ausgabe berichtet, haben konservative Abgeordnete das in einer internen Koalitionsrunde angekündigt. Ein Treffen zwischen Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, und Innenminister Thomas de Maizière, CDU, am vergangenen Montag hätte in diesem Punkt keine Einigung gebracht. Die Ministerin hatte noch als Bundestagsabgeordnete Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt, gegen die Pflicht für Telekommunikationsanbieter, sämtliche Telefon- und Internetverbindungsdaten anlasslos 6 Monate zu speichern. Und de Maizière hat jetzt beschlossen, dass er das irgendwie durchpauken will. Ende dieser Woche wolle er Expertin des Bundeskriminalamtes BKA in Berlin anhand möglichst spektakulärer Fälle belegen lassen, dass es wegen der aktuell fehlenden Speicherpflicht tatsächlich blinde Flecken in der Verbrechensbekämpfung gebe. Der Innenminister sei sicher, dass das Gesetz kommen werde, so der Spiegel. Ja, spektakuläre Fälle oder anders ausgedrückt, wir ziehen uns jetzt einfach mal irgendwelche Fälle aus dem Arsch und behaupten, hätten wir eine verdachtsunabhängige Bürgervollüberwachung, dann könnten die gelöst werden. Na, das ist so ähnlich wie bei Adlige in Danger, ne, wenn auch nur einem einzigen Kind geholfen werden könnte. Ja, dem könnte eventuell damit geholfen werden, wenn überall Kameras und Mikrofone installiert wären, in jedem Raum eines jeden Hauses. Und zwar wirklich in absolut jedem Raum eines absolut jeden Hauses, die auch dauerhaft an sind. Zumindest wenn sich Personen darin befinden. Na, was wie Privatsphäre, sowas haben wir nicht. Ja, also wenn auch nur ein Fall gefunden werden könnte, ne, und die haben sich dann also wohl auch irgendwie was aus dem Arsch gezogen. Ist eine Meldung, die ich mir hier am Samstag reingeklebt habe. So, auch von Samstag habe ich Westerbrülle, der jetzt durchregieren will. Er warnt nämlich vor Gefälligkeitspolitik. Berlin angesichts wachsender Bürgerproteste in Deutschland hat FDP-Chef Guido Westerwelle vor einer Gefälligkeitspolitik gewarnt. Er sprach sich zwar für mehr Bürgerbeteiligung bei politischen Entscheidungen aus, der Vizekanzler lehnte aber eine Politik ab, die sich nur an Umfragen orientiere. Ach, er lehnt seine eigene Politik ab? Echt? Ja, wobei, wenn er sich an Umfragen orientieren würde, dann hätte er ja schon längst mal irgendwie umdrehen müssen. Also er orientiert sich überhaupt nicht an Umfragen, weil, wie war das, 4,5% hat die FDP bei der letzten Umfrage bekommen? Die Politik müsse die Kraft zur Führung haben, sagte Westerwelle. Bei dem Kongress diskutierten mehr als 500 FDP-Anhänger. Was, so viele gibt's noch? Mit der Parteispitze und Vertretern aus Medien, Wissenschaft und Kultur über Leitlinien für ein neues Parteiprogramm. Es soll 2012 verabschiedet werden. Tschüss. Er will jetzt durchregieren, ne? Weil es kann doch nicht sein, dass Bürger sich gegen demokratisch legitimierte Maßnahmen wenden. Dann gibt's ein Entheimpapier, nein, so ein Zufall. Das Bundeskriminelle Amt hat ein Geheimpapier bei der Welt abgeliefert, wie schlimm die Lage ohne Vorratsdatenspeicherung wäre. Es listet zahlreiche ungelöste Kriminalfälle auf. Morde an einem Polizisten und einem Mitglied der Mafia, angedrohte Sprengstoffanschläge, die Mitgliedschaft in Terrorgruppen und Kinderpornografie im Internet. Der Grund ist jedes Mal der gleiche. Die Ermittler bekamen keinen Zugriff auf Telefon- und Internetverbindungsdaten der Täter. Aha. Ja, sie haben sich also mal wieder irgendwie Fälle aus dem Arsch gezogen. Das, was ich da jetzt so mitkriege, klingt allerdings, also Kinderpornografie, Besitz von, ist keine der Katalogstraftaten. Na, und schon das vorläufige Urteil des Bundesverfassungsgerichts hatte ja die Auswertung von vorratsgespeicherten Verbindungsdaten auf Katalogstraftaten begrenzt. Ein Mord, okay, das fällt in Katalogstraftaten, ja. Aber ansonsten eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ist keine Katalogstraftat. Hallo? Also entweder ihr macht die Katalogstraftaten zu so alles, was irgendwie uns missfallen könnte, oder eure gesamten Forderungen sind irgendwie ein bisschen dünn. Ich tippe mal auf Letzteres. Habe ich mir ja am Montag reingeschrieben. Dann habe ich bei Netzpolitik auch am Montag. Samstag erst wurde im Spiegel auf eine CDU-CSU-Kampagne zur Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung featuring the BKA hingewiesen. Und gestern konnte man in der Welt dann den nächsten Kampagnenbaustein ansehen. Ein streng geheimes Papier wurde offensichtlich von der BKA-PR-Abteilung an die Welt lanciert. Ist ja nicht das erste Mal, dass sich die Welt als BKA-Sprachrohr instrumentalisieren lässt. Der Artikel liest sich dann auch so. Geheimpapier enthüllt die Machtlosigkeit des BKA. Das Papier des Bundeskriminalamts BKA umfasst 16 Seiten und trägt den Stempel VS nur für den Dienstgebrauch, was nebenbei so irgendwie die kleinste Geheimstufe ist, die es gibt. Ja, plus, wenn die Welt das Papier hat, wie wäre es damit? Wir durchsuchen einfach mal die Redaktionsräume der Welt, um herauszufinden, wie ein so streng geheimes Geheimpapier in die Hände der Journalisten fallen konnte. Wie nein? Aber das müssen wir doch aufklären, das ist doch eine Katalogstrafe, nicht? Na? Weil das Dokument unter keinen Umständen öffentlich werden soll, möchte ich das BKA selbst für die interne Internetplattform extrapol.de der Polizei sperren. Bla, Fasel, Fasel, bla. Patrick Breyer vom AK Vorrat hat sich dann auch das Ding angeguckt, die Vorlage des BKA gegenüber Heise Online als völlig irrelevant bezeichnet, da der Vergleich etwa zum Vorjahr fehle. Laut Kriminalstatistik bleiben mit einer Protokollierung von Nutzerspuren ebenso viele Straftaten unaufgeklärt wie ohne, nämlich jeweils rund 45%. Was dann bei 6 Millionen registrierten kriminellen Vergehen mit 701 Fällen außerdem eine winzige und verzerrte Stichprobe gibt, die sie da untersucht haben. Na, also die haben sich schon Rosinen rausgepickt und oh Wunder, oh Überraschung, da haben sie dann tatsächlich was gefunden. Na, und das sieht dann auch nach gigantisch vielen Fällen aus, aber bei 6 Millionen Straftaten nur 700 Fälle, das ist wenig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, und laut polizeilicher Jahresstatistik würden 80% der Internetdelikte auch ohne Vorratsdatenspeicherung aufgeklärt. Mal ganz davon abgesehen, dass ein Nichtvorhandensein einer ewigen Speicherung aller Verbindungsdaten vielleicht einfach auch nur dadurch bekämpfbar wäre, dass man einfach mehr Leute ermitteln lässt. Nein, das wollen wir nicht, weil das kostet ja Geld. Ja, Vorratsdatenspeicherung kostet übrigens auch Geld. Jetzt nicht den Staat direkt, aber, ne? Ja, habe ich mir am Montag auch schon untergebracht. Am Dienstag gab es dann Ärztegeld. Kassenärzte bekommen deutlich mehr Geld. Die rund 150.000 niedergelassenen Ärzte in Deutschland sollen nächstes Jahr deutlich mehr verdienen. Das ist das Ergebnis der Honorarverhandlungen von Krankenkassen und Ärzten, wie die Nachrichtenagentur dpa in Berlin erfuhr. Am kommenden Montag sollen weitere Details geklärt werden. Die Kassen seien in der Sitzung übergestimmt worden, hieß es aus Verhandlungskreisen. In ihrem Gremium kam der unabhängige Sachverständige Jürgen Wassem. Wasem mit einer Seite stimmen und so den Ausschlag, Blafasel. Also so bummelig, 2 Milliarden haben sie gefordert, 1 Milliarde haben sie bekommen. Was dann bei mir die Frage aufbrachte, hatte nicht Rösler kürzlich erst erklärt, der Krankenkassenhaushalt sei ausgeglichen. Jetzt kommt dann auch nochmal 1 Milliarde auf den gesamten Krankenkassenhaushalt obendrauf. Was dann schon die Frage aufwirft, und wo soll das Geld herkommen? Ist nicht so, als würden die Krankenkassen das Geld selber drucken. Solange die Hunde da hinten rumwuseln, ist das harmlos. Ist gar nicht so einfach, die aus dem Augenwinkel zu beobachten. Und dann rechnet Rösler übrigens nicht mit Zusatzbeiträgen wegen der Ärztehonorare, was dann allerspätestens die Frage aufwirft. Aha, okay, also er meint, da ist im Gesundheitsetat jetzt 1 Milliarde Lücke drin gewesen. Komisch, ich kann mich noch entsinnen, dass die Lücke bis vor kurzem 11 Milliarden groß war. Und ich wüsste nicht, dass er einen 12 Milliarden großen Flicken draufgepackt hätte, von daher wäre die Frage, wo kommt denn die 1 Milliarde Zusatzausgaben her? Na, das ist Geld, das muss man ja auch irgendwo hernehmen, kann man ja nicht einfach drucken. Also ich wüsste nicht, dass Krankenkassen Geld drucken dürfen. Na, von daher, also Herr Rösler, erklären Sie mir doch mal einfach so. Ich bin ja nun kein Finanzexperte, aber erklären Sie mir jetzt einfach mal, wo das zusätzliche Geld denn herkommt. Irgendwas sagt mir, dass die Menschen zu den Hunden irgendwo stehen und rumschwafeln. So, dann wollte Schäuble eigentlich aufhören, ne, weil der ist jetzt irgendwie 4 Wochen im Krankenhaus und an sich eine Meldung, die in die Kategorie, ja, das ignoriere ich genauso wie das Steinschreier da irgendwie verkündet, dass er seiner Frau eine Niere spendet, weil ich mache doch hier keine Celebrity-News. Und da soll er allerdings Agenda Merkel angeboten haben, dass er zurücktritt, berichtet das Magazin Stern. Er sei vor seinem Krankenhausaufenthalt aber von Merkel übergezeugt worden, sich noch einmal 4 Wochen Schonzeit zu gönnen. Und dann ein Stückchen später gab es das Dementi, nämlich eine halbe Stunde später gab es die dpa-Meldung, das Ministerium dementiert. Schäuble hätte zu keinem Zeitpunkt über einen Rücktritt nachgedacht. Nee, ist klar. Ist so Mittwoch gewesen. Dann Brüderle ist jetzt großzügig, ne, weil der Wirtschaft ging es ja so großartig, da könne man ja eventuell eine Lohnerhöhung tatsächlich auch an, an den Lohnempfängern ankommen lassen. Na, also auch die kleinen Arbeiter dürfen mal ein bisschen mehr Geld bekommen. Sehr großzügig, Herr Brüderle, aber was mich mal interessieren würde, warum eigentlich nur 3,4%, wie das in der Stahlindustrie rausgekommen ist. Na, also wir haben hier die letzten Jahre überhaupt keine ernsthaften Lohnerhöhungen bekommen, ne? Immer begründet mit, ja, aber wir haben doch Krise und nein, also oder wenn wir keine Krise haben, ne, dann darf man doch den Aufschwung nicht stören, indem man den Bürgern tatsächlich Geld in die Hand gibt, dass sie auch tatsächlich selber Geld ausgeben können. Na, und jetzt 3, quietsch, könnte man sich doch irgendwie dran orientieren. Ganz besonders putzig war dann, dass dann irgendwelche DGB-Leute kamen und sagten, nein, Herr Brüderle, auf gar keinen Fall dürfen wir eine Erhöhung und halten Sie sich raus, wir haben hier Tarifautonomie. Ja, wir haben Tarifautonomie, aber es ist ja trotzdem irgendwie nicht ganz unberechtigt, wenn der Herr Minister sagt, ja, wir haben jetzt gerade Aufschwung. Lieber Arbeitgeber, denkt mal drüber nach, ob ihr euren Arbeitnehmern nicht einfach mal ein bisschen mehr Geld geben wollt. Nein? Okay. Grummel, Grummel, sagte man. Ja. So frei nach dem Motto, man könne, wie war das? Wenn die Wirtschaft boomt, seien auch kräftige Lohnerhöhungen möglich. Auch, wenn denn noch was übrig ist. Na, ist nicht so, dass sich irgendwie die Firmeninhaber vorher erstmal bedienen dürften. Nein, ach, wo komme ich denn hin, gedanklich? Ich weiß auch nicht. So, dann gibt's Hartz-Schnüffel. Was ist der Unterschied zwischen Facebook und dem Arbeitsamt? Schreibt Fefe. Bei Facebook drohen sie dir nicht mit Kürzung deiner Hartz-IV-Bezüge, wenn du ihnen nicht deine persönlichen Details verrätst. Zitiert er aus dem Tagesspiegel. Eine Frau Bombosch sollte eine soziale Netzwerkkarte erstellen mit den Namen aller Freunde und der Bekannten inklusive Ärzte und Nachbarn. Zusätzlich gab ihr die Sachbearbeiterin einen Katalog aus 26 Fragen mit nach Hause. Von wem können sie sich eine größere Geldsumme borgen? Stand da. Wenn es ihnen schlecht geht, was tun sie? Zu wem gehen sie denn? Musterantwort. Agentur für Blub. Ne, hier zu Ihnen. Von Ihnen kann ich mir bestimmt große Geldsummen borgen. Und wo ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt? Was machen Sie dort? Ja, unter der Brücke wohnen. Na, was für eine unglaubliche Frechheit. Wie, die wollen da auch nur eine Woche lang einen genauen Tagesablauf? Auch eine Woche lang einen genauen Tagesablauf als Protokoll haben, mit wem sie sich getroffen hat, mit wem sie telefoniert hat, mit wem sie E-Mails austauscht. Unglaublich. Gut, die Frau ist Politikerin bei den Linken, die ja bekanntlich sehr gegen Hartz IV sind und auch irgendwie so ungefähr die einzige Partei, die das noch glaubwürdig argumentieren kann, weil die nicht schon mal irgendwann in der Regierung für den ganzen Quatsch war, was vielleicht auch nur daran liegt, dass sie noch nie in der Regierung war, ne? Aber ja. Und das wirft dann irgendwie die Frage auf, wozu meint denn eigentlich die Sachbearbeiterin das haben zu müssen? Na mal ganz davon abgesehen, dass da ja Sanktionen dran kleben. Ne? Also man kann jetzt nicht einfach sagen, nö, ich beantworte ihre Fragen nicht, weil dann kriegt man weniger Geld. Dö. So, dann gibt's Kanaderor-Gesetz, schreibt Fefe am, was ist denn der zweite? Samstag. Schade, ich wollte ja immer mal Kanada besuchen, das hat sich jetzt erledigt. Kanada verabschiedet gerade ein Terrorgesetz, nachdem Leute 12 Monate inhaftiert werden können, ohne Gerichtsverfahren. Da gab es mal, ja, das wird uns auch immer noch als große Grundlage des heutigen Rechtssystems verkauft, den Habeas Corpus Grundsatz, der da so nämlich im Prinzip aussagt, dass niemand ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden darf. Na, ja, gut, im Detail darf man festgehalten werden vor einem Gerichtsverfahren, wenn denn die Gefahr besteht, dass man sich sonst nämlich einfach aus dem Staub machen würde. Na, aber so, niemand darf einfach mal unbegrenzt lange festgehalten werden. Ja, nur 12 Monate, das ist ja gar nichts. Nö, ist nur ein Jahr. Einfach mal so für ein Jahr eingesperrt werden, ohne dass das irgendwie eine Grundlage hat, ist, drücken wir es mal vorsichtig aus, bedenklich. Ja, und wenn die Kanadier das jetzt machen, das finde ich nicht gut. Nee, beim besten Willen nicht. So, letzte Woche hatten wir die Meldung mit der Hollierung, also mit der holländischen Regierung, die da von Wilders geduldet werden sollte, wo es erst hieß, naja, die eine Partei, die CDA, die hätte da was dagegen. Turns out, doch nicht. Hollands Christdemokraten segnen Wilders Duldung ab. Nach kontroversen Diskussionen haben Hollands Christdemokraten heute die politische Zusammenarbeit mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders, ich weiß, dass er nicht sich Geert ausspricht, ist mir aber auch scheißegal, abgesegnet. Damit wurde der Weg frei zur Bildung einer Minderheitsregierung aus Rechtsliberalen und Christdemokraten. Wilders islamfeindliche Freiheitspartei bekommt durch die Duldungskonstruktion erheblichen Einfluss. Und er hat sich auch schon hingestellt und hat verkündet, welche Gesetze er denn haben will. Was für eine Partei, die offiziell gar nicht in der Koalition drin ist, dann schon so ein bisschen dreist ist. Aber hey. Gemäß des wie das ausgehandelten Abkommens soll etwa die Einwanderung von Menschen aus nicht-westlichen Ländern künftig stark zurückgedrängt werden. Ist eine Meldung von Samstag 17.54 Uhr gewesen. Zu mir dann auch noch einfällt. Ja, wunderschön. Also Holland ist jetzt rechts geruckt. Großartig. Kann man da auch nicht hin. Dann hat Deutschland die Kriegsschulden aus dem Ersten Weltkrieg beglichen. 92 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat Deutschland endgültig keine Kriegsschulden mehr. Heute wurde die letzte Rate überwiesen an zahlreiche private Finanziers, die die Forderungen der Gläubiger übernommen hatten. Die Anweisung durch das zuständige Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen war bereits in der vergangenen Woche erfolgt. Ende Juni standen noch 75 Millionen Euro aus diesem Kapitel in den Büchern des Bundes. Weil Scherz an der Geschichte war, die Reparationsforderungen, die waren ja, glaube ich, irgendwie schon beseitigt worden. Was jetzt noch offen war, waren irgendwelche Garantien, die der Staat damals von Finanziers gekauft hat, also so quasi Staatsschulden. Und deren Begleichung hatte sich die BRD-Ausbedungen doch erst nach einer Wiedervereinigung angehen zu wollen. Weil da hat ja Adenauer nie mit gerechnet, dass es irgendwie jemals überhaupt wieder ein Deutschland geben würde. War ja auch irgendwie nicht so richtig absehbar. Und entsprechend, als dann vor 20 Jahren da plötzlich die DDR sich der BRD angegliedert hat, nichts von wegen Vereinigung, das war eine Annexion, eine freiwillige Annexion quasi. Also die eine Seite hat sich der anderen an den Hals geschmissen. Und was ja auch der Grund ist, weswegen man jetzt irgendwie argumentieren kann, ja, das Grundgesetz löst sich an dem Tag auf, wo Deutschland wieder zusammen ist. Artikel nie geltend gemacht wurde, weil eigentlich das Grundgesetz sich nämlich zwischendurch mal hätte aufgelöst haben müssen. Aber jedenfalls mit der Wiedervereinigung wurden dann plötzlich die Schulden fällig. Huch! Und jetzt haben sie also die Schulden aus dem Ersten Weltkrieg beglichen. Na, am 3. Oktober. Also ja, hat ein bisschen gedauert. Wie, ihr kommt in meine Richtung. Dann werde ich aber aggressiv. So, dann gab es ein paar Terrormeldungen. Die USA warnen nämlich Bürger vor Terrorgefahr in Europa. Fad, fällt mir dazu spontan ein. Washington, die US-Behörden warnen amerikanische Staatsbürger vor Terrorgefahr in Europa. Al-Qaida und ähnliche Terrororganisationen planten weiterhin Anschläge. Bei dem Reisehinweis des Außenministeriums handelt es sich aber nicht um eine formelle Reisewarnung. Einzelne Länder werden dort nicht genannt. Es heißt nur, europäische Regierungen hätten entsprechende Maßnahmen unternommen. Was übrigens die europäischen Regierungen leugnen. So, dann gab es übrigens auch aus Großbritannien FAT, zum übrigens um 11, sag ich ja. London, hohe Bedrohung bei Reise nach Deutschland und Frankreich. London, kurz nachdem US-Behörden vor Terrorgefahr in Europa gewarnt haben, hat auch das britische Außenministerium seine Hinweise für Reise nach Deutschland und Frankreich verschärft. Es bestehe eine hohe Bedrohung. Innenministerin Theresa May stellte sich hinter die Reisehinweise Washingtons, die US-Bürger zu erhöhter Wachsamkeit bei Europareisen mahnen. Aha, so. Aha, gibt es irgendwie eine Grundlage, auf der ihr da warnt? Nein. Wann ist eigentlich mal wieder Wahl? Also in USA demnächst. Großbritannien wäre mir eigentlich neu, dass die schon wieder wählen würden. Nein, es ist nicht um 9, es ist um 11. Aber die App, die gibt es noch nie aktualisiert, dass die irgendwie mit 4.1 die richtige Uhrzeit machen würde. So, das Innenministerium hat dann verkündet, es gäbe keine Anschlagspläne, keine konkreten. In Deutschland gibt es nach Aussagen des Bundesinnenministeriums weiterhin keine konkreten Hinweise auf unmittelbar bevorstehende Anschläge. Es gebe keinen Anlass für eine Veränderung der Gefährdungsbewertung, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Ja, die nächsten Wahlen sind ja auch noch ein bisschen hin. Na, ich erinnere da noch dumpf an, vor den Bundestagswahlen haben ja da diverse Leute gewarnt. Ja, und die bösen Terroristen werden noch vor der Wahl einen Terroranschlag machen. Dummerweise ist nicht mal mehr ein Versuch eines Terroranschlags irgendwo dokumentiert. Dann hieß es, naja, okay, dann werden sie in den 2 Wochen nach der Wahl einen Terroranschlag begehen. Auch die 2 Wochen sind ins Land gegangen, ohne dass irgendwo bekannt geworden wäre, dass ein Terroranschlag versucht worden wäre. Na, so in die gleiche Kategorie fällt mir das hier jetzt gerade. Ist eine Meldung, die ich mir am Sonntag reingeklebt habe. Dann gab es FAD News TV. Terroristen haben Ziele in Berlin im Visier. Washington, islamistische Terroristen planen nach Angaben des US-Senders Fox News, auch bekannt als Republikaner-Fernsehsender, auch Anschläge in Berlin. Sie hätten das Hotel Adlon am Brandenburger Tor, den Fernsehturm am Alexanderplatz und den Hauptbahnhof im Visier. Bla, Fasel, Fasel, bla. Sicher doch, ne? Fat News. Dann hat Freiberg, der GDP-Gewerkschaft der Polizei, Oberfuzzi, der eigentlich demnächst sich mal in den Ruhestand begeben dürfte und von mir aus das jetzt schon tun dürfte oder zumindest seine dumme Fresse halten, der hat dann verkündet, er nehme die Terrorwarnungen aber ernst, weil nach Einschätzung der Polizeigewerkschaft in Deutschland etwa 40 Menschen mit einer Sprengstoffausbildung in Terrorlagern leben würden. Aha, ja, ich behaupte mal, es gibt noch mehr Leute, die eine Ausbildung an Sprengstoff hatten. So ungefähr alle, die das bei der Bundeswehr hinter sich gebracht haben. Ja, und ich würde mir sogar, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, dass auch in der GDP Leute Mitglied sind, die eine Sprengstoffausbildung haben. Däh. Also ja. Also die bösen Islamisten, die ja letztes Jahr pünktlich zur Wahl abgehauen sind, die sollen jetzt alle wieder da sein. Oder zumindest größere Teile von denen sollen wieder da sein. Und jetzt sollen wir alle in Angst leben. Dann hat der Times Square-Attentäter lebenslange Haft bekommen. 5 Monate nach dem versuchten Bombenanschlag am Times Square in New York hat ein US-Gericht den Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Der aus Pakistan stammende US-Bürger hatte gestanden, eine selbstgebaute Bombe in einem Fahrzeug deponiert zu haben. Der Anschlag war gescheitert, weil Passanten Rauchentwicklung in dem Auto bemerkten. Naja, wäre dieses Ding einfach explodiert, da hätten die Passanten dann nur noch einen Boom bemerken können und dann wäre es zu spät gewesen. Oder anders ausgedrückt, er hat eine Bombe so schlecht gebaut, dass sie nicht Boom gemacht hat. Ja, So, und ja, er ist jetzt also lebenslang. Blub. Dann gibt es Vorsichtsmaßnahmen, die nach Terrordrohungen verstärkt wurden. Angesichts der jüngsten islamistischen Terrordrohungen haben die deutschen Sicherheitsbehörden ihre Vorsichtsmaßnahmen verstärkt. Man habe viele Hinweise über Aktivitäten im pakistanischen Grenzgebiet oder Planungen für Deutschland, sagte Innenminister Thomas de Schnüffler im Deutschlandfunk. Interne Maßnahmen würden hochgefahren. Es bestehe weiterhin eine ernstzunehmende Gefahrenlage. Bla, Fasel, Fasel, bla. So, Israel macht sich übrigens auch lächerlich. Es gibt einen Flotilla-Report, habe ich bei Fefe gefunden am Sonntag. Die UNO hat einen Report über das Israel-Flotilla-Massaker im Mai herausgegeben. Und dieser Report ist in den amerikanischen Medien ganz großräumig ignoriert worden. Was besonders faszinierend ist, wenn man sich dann anguckt, dass der herausgefunden hat, dass die israelische Anwendung unnecessary, disproportionate, excessive and inappropriate war. Also der war unnötig, unproportional, exzessiv und unangemessen und hat in total vermeidbaren Tötungen und Verletzungen einer großen Zahl von Zivilisten geendet. Und dass mindestens 6 der Tötungen als extra-legal, arbitrary and summary executions tituliert werden können. Die haben also zu gut Deutsch festgestellt, ja, die Israelis, die haben da Leute umgebracht. Und das war zumindest außerhalb der gesetzlichen Begründung, ganz davon abgesehen, dass die da, wo sie tätig geworden sind, in internationalen Gewässern überhaupt keine Macht über irgendwen hätten haben dürfen. Na, und ja, diesen Bericht, den gibt's. Die UNO hat also festgestellt, dass was die Israelis da gemacht haben, das war massiv illegal, aber das wird jetzt gepflegt ignoriert. Eine Nation hat übrigens gegen den Report gestimmt. Könnt ihr mal raten. Aber hey, war nur ein Report. Auswirkungen? Keine. Dann hat ein israelisches Militärgericht einen Soldaten oder Soldaten verurteilt, nämlich 2, für schuldig befunden, einen palästinensischen Jungen als menschliches Schutzschild benutzt zu haben. Den Richtern zufolge musste der 9-Jährige während des Kriegs im Gazastreifen Taschen öffnen, in denen die Soldaten Sprengstoff vermuteten. Und das fällt dann mal schlicht und ergreifend unter überhaupt nicht mehr drin. Das hat selbst das israelische Militärgericht gesehen, dass das irgendwie gar nicht mehr geht. Und die sind nun nicht gerade berühmt dafür, dass sie so besonders empfindlich wären. In Frankreich werden übrigens den Roma Fingerabdrücke abgenommen. Ne? Wie hatte Fefe irgendwann kürzlich schon mal geschrieben? So, ja, wir nehmen den Leuten Fingerabdrücke ab, um ihnen zu zeigen, dass wir ihnen nicht trauen. Ja, den Roma, den trauen sie nämlich auch nicht, weil die werden in Anführungszeichen freiwillig ja aus dem Land deportiert. Und nachdem die aber EU-Bürger sind und jederzeit wieder einreisen dürfen, weil innerhalb der EU darf man nur mal rumreisen, wie man lustig ist, ohne dafür Genehmigungen zu brauchen, nehmen sie denen die Fingerabdrücke ab, um denen deutlich zu machen, dass sie aber genau identifiziert würden. Na, und ja, jetzt ist halt die Frage, ob die Rechnung aufgeht, dass die wirklich wegbleiben. Dann ist ein Prügelkopf verurteilt worden. Nämlich bei der Freiheit statt Angst-Demo letztes Jahr hat ein Beamter einem Menschen, der jemand anderem aufgeholfen hat, mit ich weiß nicht was, die Faust, also auf jeden Fall in den Rücken geprügelt. Und der ist dafür verurteilt worden jetzt, der Polizist, nämlich zu einer Geldstrafe von 4.800 Euro nach Angaben von Prozessbeobachtern 80 Tagessätze. Und das Amtsgericht Berlin-Tiergarten sah es als erwiesen an, dass der 30-jährige Polizist am 12. September 2009, wohl eher am 11., einen Angestellten mit der Faust in den Rücken schlug. Der Mann hatte zwei am Boden liegenden Personen aufgeholfen. Der Polizist hatte den Vorwurf der Körperverletzung im Amt bestritten, weil er hätte einen Angriff befürchtet. Sie haben dann allerdings noch als mildernde Umstände gelten lassen, dass der ja in einer ganz schlimmen Stresssituation war und überhaupt keine Ausbildung hatte. Und zu mir nur einfällt, ja, dann bildet doch die Polizisten einfach mal aus. Könnte ja auch helfen. No. So, übrigens von den zwei Prügelkops, die da auch auf Video richtig ausführlich festgehalten worden waren, hat man auch noch nichts wieder gehört. Das Verfahren ist auch immer noch irgendwo unterwegs, wenn es denn nicht schon mal in einer Schublade gelandet ist, aus der es sich nicht wieder befreien wird. Ein Zöllner, der übrigens verhindert, dass Dual-Use-Güter in den Iran geschmuggelt werden, der kriegt nicht ein Lob, sondern wird rausgeschmissen. Den größten Ärger seines Lebens. Inzwischen ist er aus dem Dienst entlassen. Er klagt dagegen, muss sich bis heute in nicht öffentlichen Verhandlungen mit harschen Vorwürfen auseinandersetzen. Zum Beispiel habe vorsätzlich und grob fahrlässig seine dienstlichen Kompetenzen durch eigenmächtige Korrespondenz mit dem BKA und dem ZKA überschritten, wie es in einem Schreiben seiner Dienststelle heißt. Denn er habe ohne Genehmigung seiner Vorgesetzten gehandelt. Dies sei ein Verstoß gegen die Pflicht zum Gehorsam und damit gegen das Heiligste, das Bundesbeamtengesetz. Der hat es gewagt, selbsttätig zu denken und Beamten ist das Denken ja verboten. Oder so. Die Kirche hätte ich da noch. Weihnachtsnebel. Katholiken machen mobil gegen den Weihnachtsmann. Wochen vor Beginn der Adventszeit haben Katholiken mobil gegen die, so wörtlich, erfundene Werbefigur des Halligalli-Weihnachtsmanns. Der wahre Nikolaus, der für Werte wie Solidarität und selbstloses Teilen stehe, sei ins Hintertreffen geraten gegenüber dem Marketingprodukt Weihnachtsmann, kritisieren der Bund der Deutschen Katholischen Jugend und das Katholische Bonifatiuswerk. Ich frage mich ja, warum die Organisationen der Kinderficker da überhaupt noch irgendwas veröffentlichen. Versuchen sie von irgendwas abzulenken? Nebel zu verbreiten. Dann hatten Reproduktionsforscher den Nobelpreis bekommen und der Vatikan hat dann rumgetönt, nein, das ist ja böse. Ne? Kinder haben gefälligst nur durch Geschlechtsverkehr zu entstehen und nicht im Reagenzglas, das geht ja gar nicht. Na, wozu mir nur einfällt, hey Leute, in welchem Jahrtausend lebt ihr eigentlich? Ist das überhaupt schon eine Tausender-Nummer oder ist da noch eine Null vorne? Aha. Dann hatte Wuff am Sonntag eine Rede gehalten, aber der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland, hat er gesagt. Und darüber haben sich dann irgendwelche CDU-Pfeifen künstlich aufgeregt, weil wir haben doch hier ein christliches Bla, Fasel, Bla und also ne, bestenfalls noch irgendwie mit Juden. Blub, geht weg. Es gibt Bürger, die islamischen Glaubens sind und also wenn man hier jetzt irgendwie einen auf Religionsfreiheit spielen will, was Gerüchten zufolge im Grundgesetz drin steht, dann gilt die für alle Religionen. Oder für keine. Aber doch nicht so. So, in England hat ein Gericht einen 19-Jährigen zu 16 Wochen Gefängnis verurteilt, weil er sich weigerte, ein Passwort für verschlüsselte Daten auf seinem PC anzugeben, berichtet BBC. Er wurde bereits im Mai 2009 unter dem Verdacht auf Kindesmissbrauch verhaftet. Dummerweise haben die Cops nichts gefunden, außer irgendwelchen Dateien, verschlüsselten, deren Schlüssel mit einem langen Passwort gesichert war, was die Polizei offenbar nicht knacken konnte. Und hat dann irgendwie eine Weile gedauert. Dann haben sie ihm eine Aufforderung geschickt, er soll doch sein Passwort rausrücken. Da hat er gesagt, das ist wie viel, 50 Stellen lang? Da kann ich mich doch nicht mehr dran erinnern. Dann hat die Polizei gesagt, nicht erinnern können, giltet nicht, ab in Knast. Plonk. Ja, REPA, der Regulation of Investigatory Powers Act, wo als der Teil in Kraft getreten ist, ja durchaus ganz viele Leute schon vermutet haben, dass das zu total absurden Geschichten führt. Ne? Weil eigentlich gibt es da so Menschenrechte, ja, ich weiß, die gelten in Großbritannien nicht, dass man nicht verpflichtet ist, sich selbst belasten zu müssen. Wenn er jetzt das Passwort rausrückt und da tatsächlich belastendes Material drin wäre, dann würde er durch das Passwort rausrücken sich selbst belasten. Dazu ist man eigentlich nicht verpflichtet. Okay, in Großbritannien schon. Schön, kommt hier bestimmt auch noch. Dann hat übrigens das verantwortliche Gericht für die G8-Käfighaltung festgestellt, dass die illegal war. Wird zwar nichts ändern, aber hey, das Verwaltungsgericht Schwerin war das. Das hat den Opfern der Polizeientführungen bei Heiligendamm recht gegeben. So bummelig, 3 Jahre nach dem G8-Gipfel da. Was dann schon irgendwie die Frage aufwirft, hat das irgendwelche Konsequenzen? Nein? Schade. Na, weil es wäre nun mal irgendwie an der Zeit, diese ganzen illegalen Maßnahmen, die offensichtlich illegal sind, die von Anfang an als offensichtlich illegal gelten durften, dass da Leute irgendwie in Käfige gesperrt werden, nicht auf Klo gehen dürfen, dauerhaft das Licht angeschaltet bleibt. Das kann doch irgendwie nicht legal sein. Ja, sagt das Gericht. Und nein, das hat keine Konsequenzen. Schade nur, dass jetzt keiner der zuständigen Politiker in den Knast muss für ihre damaligen Untaten. Aber hey, das geht nicht. Das wäre ja gerecht, schreibt Pfeffer. Dann gibt es eine Geschichte aus USA, wo eine Feuerwehr sich geweigert hat, ein Haus zu löschen, weil die Hausbesitzer nicht brav 75 US-Dollar jedes Jahr oder Monat oder was weiß ich abgedrückt haben. Und da ist die Feuerwehr gekommen, hat sich den Brand angeguckt, hat gesagt, ja, wir tun hier nichts. Getan haben sie erst was, als das Haus des Nachbarn von den Flammen hätte erfasst werden können, weil der hat ja brav bezahlt. Und die haben also zugeguckt, wie da ein Haus abgebrannt ist. Na, Freund und Helfer? Na. Nee, nicht wirklich. So, und dann komme ich endlich auch in der Musikecke wieder an. In der Musikecke versteckt sich für diesen Teil auch wieder Shore Patrol, auch wieder mit Schelmisch zusammen. Und zwar dieses Mal mit dem Titel The Clansman, wie er da glaube ich auch sagt. 4 Minuten 26 ist die Aufnahme lang. Stammt auch aus dem Öhendorf. Sonntag ist nämlich direkt nach der Aufnahme, die ich ans Ende von Teil 1 geklebt habe, entstanden, weil nun ja, die standen da halt immer noch auf der Bühne und haben da weitergemacht. ist, glaube ich, aber auch immer noch mit den falschen Mikros. Glaube ich, bilde ich mir ein. Der klingt nicht so, als wäre der mit den richtigen Mikros aufgenommen. Aber bei dem Titel hier fällt es nicht ganz so sehr auf. 4,26 ist das jedenfalls lang. Danach gibt es dann aus der Sammlung quer vom 16.09. Seehofer und Frau Gutti in 1,24. So, und dann sage ich 11.14 Uhr, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Und sage viel Spaß mit The Clansman von Shore Patrol und Schelmisch und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Hello, wait for it. In our past times, we had our saying, we still have a saying, dance like there is no tomorrow. Take the moment, and we know Germany has the same kind of saying. For us, it was for our clansmen and our tribesmen, who would all meet and gather with their friends and their family and their loved ones, because they didn't know if they were going to return from battle in time. So this is to all the guys and girls out there who are still going out there to fight for you and I, and not knowing whether they're going to come back tomorrow. We call this one the clansmen.
immer bestens informiert dagegen unser Ministerpräsident Horst Seehofer. Er weiß plötzlich ganz genau, die Wehrpflicht, einst Markenkern der CSU, muss weg.
Wir haben aufgrund der neuen Bewertung unsere Meinung geändert. Und jetzt frage ich Sie, ist das so schlimm?
Na, das ist nicht schlimm, aber erstaunlich. Was für eine neue Bewertung meint der Herr Ministerpräsident? Hat sich die Sicherheitslage der Bundesrepublik übers Wochenende geändert? Oder hat Horst Seehofer einfach mal ein Memo gelesen, wo drauf steht, Kalter Krieg vorbei? Oder besteht die Neubewertung einfach in der Einsicht, dass Karl Theodor zu Guttenberg beliebter ist als sein Chef? Liegt vielleicht ja auch an dessen Frau, die jetzt in einem eindrucksvollen Medienfeldzug dazu auffordert, Jugendliche vor Pornografie zu schützen.
Das, was Sie sehen, ist so krass und so brutal.
Die Klage über die zunehmende Sexualisierung der Jugend führt Stefanie zu Guttenberg übrigens in der Bild-Zeitung. Vermutlich, damit wir, nachdem wir uns die ganzen nackerten Weiber, die da abfotografiert sind, angeschaut haben, auch einmal sagen, ja, das ist schlimm, wirklich ekelhaft. Andererseits, es wird auch viele Menschen geben, die sagen, die jungen Leute müssen sich doch auch einmal ihre Hörner abstoßen.